Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Stefan Koldehoff und mit Professor Dr. Klaus Leggewi, Jahrgang 1950, Politikwissenschaftler, Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik und 10 Jahre lang der Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Leggewi, politisch steht es um Europa und um die europäische Idee ja gerade nicht so ganz gut. Aus der Idee des Staatenbundes mit mehr als nur politischen und wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten sind wieder zahlreiche Partikularinteressen, Nationalismen geworden. Wie nehmen Sie das im Moment wahr? Lebt denn wenigstens der Gedanke einer europäischen Kultur noch?
Ich denke schon, dass das durch den Ruck, der durch Europa gegangen ist, der ein Rechtsruck war, wie sich jetzt herausstellt, nicht ganz verdrängt worden ist. Ich glaube sogar, dass die Kultur eine der Quellen ist, aus denen heraus am ehesten Widerstand gegen diesen Rechtsruck erfolgen kann. Wenn Sie das Kulturleben beobachten, und das beobachten wir jetzt von Charkiw bis Schottland und von Schottland bis Portugal, dann gibt es doch bei den Kulturschaffenden ein großes Potenzial von Widerstand. Man merkt in dem Moment, was Kunstfreiheit ist, wo sie so bedroht ist wie jetzt. Und da kann man einen Tour d'Horizon machen von Ungarn über Italien bis jetzt auch nach Spanien oder nach Schweden, wo man sieht, wie die dort aktive, man sagt häufig populistische Rechte, ich sage die rechtsradikalen Parteien, die haben teilweise...
Warum reicht Ihnen populistisch nicht?
Populistisch reicht mir nicht, weil es eine Methode der Politik ist, zu sagen, wir sind die Repräsentanten des Volkes als homogene Einheit gegen die Eliten da oben. Das können auch Linke. Das können auch Franz Josef Strauß und auch unser Bundeskanzler kann das. Wichtiger ist die Substanz, der Inhalt. Und da dreht es sich darum, dass diese Parteien, über die wir reden, dass die einen wirklich fundamentalen Angriff im Moment starten auf die Institutionen, die ich mal Wahrheits- oder Wirklichkeitsverbürgend nenne. Und da ist die Kultur eine ganz wichtige, weil sie die Zelle der Kreativität einer modernen Gesellschaft ist. Aber das geht auch gegen Gerichte, das geht gegen öffentlich-rechtliche Medien und das geht gegen die Wissenschaft. Das heißt, in dem Moment, wo deren Freiheiten eingeschränkt werden und man kann sehen, wie das überall angeknabbert wird, in dem Moment bemerken viele, wie wichtig die Verteidigung dieser Freiheiten ist. Und dafür werden teilweise dann auch Vorkehrungen getroffen, damit dann, wie es jetzt in einigen Kommunalparlamenten schon der Fall ist, wo eine rechtsradikale Partei mitbestimmt oder eine Sperrminorität bietet, damit dann die Kultur weiter gefördert und eben auch gewertschätzt wird.
Können wir es uns oder wollen wir es uns als Gesellschaft überhaupt noch leisten? In einem Umfeld, in einer Welt, die immer bedrohlicher zu werden scheint, in der sicher geglaubte Gewissheiten keine mehr sind. Da gibt es die Kultur, da gibt es die Musik, da gibt es die Ausstellungen, die bildende Kunst, da gibt es das Theater, die so einen anderen Blick auf die Welt vermitteln. Ja. Das war ja immer die Qualität von guter Kultur, der andere, der unabhängige Blick. Wollen wir den überhaupt noch, wo wir uns mit so vielen realen Problemen im Moment befassen müssen?
Fragt sich, wer wir ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, Kultur ist eine blöde Veranstaltung, es ist eine elitäre Veranstaltung, dort sitzen irgendwelche Ideologen, heißt es dann, oder gar wie in Ungarn Kommunisten in Italien. Dort sitzen irgendwelche Leute, die schwule Propaganda machen. Da sitzen Leute, die die Religion verunglimpfen. Dann sitzen Leute, die die Nation nicht wertschätzen. Das ist der Diskurs der Rechten. Die wollen diese Kultur, die sich in den letzten Jahrhunderten und auch vor allen Dingen in den letzten 70, 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, die wollen die abschaffen. Das heißt, die wollen zurück von einer offenen, weltoffenen, kreativen Sphäre, aus der sich gesellschaftliche Energien ziehen lassen, wollen die eine Provinzveranstaltung machen, die im Wesentlichen dem dient, was nationale Kultur sein soll. Und im Moment, wenn Sie sagen, im Krieg haben wir nicht andere Sorgen, schauen Sie, ich war 1992 folgende gelegentlich in Sarajevo. Und das Erste, was die umliegenden, die Stadt Sarajevo umzingelnden serbischen Truppen beschossen haben, war die Nationalbibliothek. Mhm. Das war kein Zufallstreffer. Das war nicht etwas, oh, da ist uns ein Kollateralschaden. Nein, der erste Schuss ging in das kulturelle Erbe der multikulturellen Stadt Sarajevo. Und da habe ich begriffen, was europäische Kultur ist. Und man kann es jetzt bis nach Charkiw verlängern, wo eine Druckerei, in der, ich glaube, ein großer Prozentsatz der Werke ukrainischer Literatur erscheinen, das war ein gezielter Beschuss dieser Druckerei und Bücherei und des Verlags. Das bedeutet, die Kultur ist ein Kriegsziel. Die Beseitigung der Kultur ist ein Kriegsziel für Leute wie Putin und die damalige serbische Besatzungsmacht oder Umzingelungsmacht. Und da sieht man, wie die Dinge zusammenhängen. Die Kultur ist tatsächlich ein Gegenstand der Begierde dieser Rechtsradikalen geworden. Sie wollen sie treffen, sie wollen sie beseitigen. Sie wollen auch diejenigen beseitigen, die sie ausüben. Das kann man schon so dramatisch sagen. Und deswegen muss die Kultur an der Stelle eben auch in eine Auseinandersetzung mit Diktatur, mit Autokratie treten. Da wird auch Identität zerstört und eine andere Identität an die Stelle gesetzt. Das ist ja im ungarischen Fall besonders gut bemerkbar. Mhm. Das heißt, da wird alles, was irgendwie ausländisch ist, weltbürgerlich ist, kosmopolitisch ist und eben auch in diesem Sinne europäisch ist, wird sozusagen beseitigt, an die Seite geschoben, zugunsten der Pflege einer nationalen Kultur Ungarns, die dann eine einzige Tradition, nämlich die christliche Tradition Ungarns, propagiert und die dann noch ausgreift in Gebiete, die heute gar nicht mehr zu Ungarn oder seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zu Ungarn gehören, sondern in Rumänien, in der Slowakei liegen. Und da sieht man den Unterschied. Hier ist die Nationalkultur, die ist sehr provinziell, die ist sehr abgeschottet gegenüber Einflüssen aus dem Rest der Welt und dort ist die europäische oder die Weltkultur, die eben sagt, wir stehen gewissermaßen programmatisch für kulturellen Austausch, für Interaktion, für Vermischung, für Appropriation.
Ist denn Kultur per se links oder andersrum gefragt in diesen 70, 80 Jahren, die Sie vorhin genannt haben, hat man da versäumt, auch eine konservative Kultur, um nicht immer rechts zu sagen, zu etablieren?
Ich würde sagen, dass die Kulturschaffenden eine gewisse Neigung haben, sich nach links zu orientieren. Das hängt damit zusammen, dass sie eine kosmopolitische Orientierung haben, dass sie sehr stark an den Ideen hängen, die von den europäischen Revolutionen und den amerikanischen Revolutionen des 18. Jahrhunderts ausgehen, die per se kosmopolitisch sind. Und weil das so ist, gibt es hier sozusagen den berühmten, dann auch von konservativer Seite oder von rechter Seite immer angegriffenen Bias. Aber natürlich gibt es eine konservative Kultur. Natürlich gibt es auch das Volkstheater im klassischen Sinne. Und es gibt vor allen Dingen eine Sphäre, die ja meistens bei der Betrachtung der Hochkultur oder der Eventkultur von unten, sagen wir, der Unterhaltungsindustrie ausgeblendet wird. Es gibt natürlich heute eine, vor allen Dingen von Jugendlichen, immer wieder von jungen Menschen vorangetriebene populäre Subkultur. Und ob die links oder rechts ist, kann man per se erstmal nicht behaupten. Ich würde nicht sagen, dass Kultur per se nach links driftet, aber dass Kultur im wohlverstandenen Sinne die Werte, die von der Französischen Revolution ausgegangen sind, der bekanntlich Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, dass diese Werte dort im besonderen Maße propagiert werden, dass sie im besonderen Maße gewissermaßen auch gegen Autoritäten wie die der Kirche oder gegen Institutionen wie die der Nation sozusagen kritisch eingestellt sind, weil sie deren Beschränkungen und Begrenzungen wahrnehmen, ist es ja nicht Zufall, dass es sehr viele kirchenkritische, religionskritische oder auch nationskritische Positionen unter den Kunstschaffenden gibt.
Also es würde bedeuten, dass Kultur heute im Grunde progressiv ist und nicht konservativ.
Ich denke, dass es immer wieder Bewegungen gegeben hat. Wie würden Sie beispielsweise Romantik einordnen? Wie würde man eine Neoromantik einordnen? Das war eine sehr, sehr wichtige, von mir sehr bevorzugte Wendung gegen bestimmte Übertreibungen der Aufklärung, gegen eine Dialektik der Aufklärung, gegen ihre totalitäre Zuspitzung. Es war eine sehr berechtigte Opposition gegen die Naturzerstörung, die von diesen sogenannten progressiven Kräften in den Nationalstaaten mit der Industrialisierung betrieben wurde. Das war eine von mir hochgeschätzte konservative Kraft. Und das ökologische Denken, das heute ja sehr starke Rolle spielt im Kulturbetrieb, ist per se erst einmal eine konservative Bewegung, weil sie sagt, wir müssen das, was wir über Jahrzehnte im Anthropozän zerstört haben, das müssen wir bewahren. Da müssen wir für sorgen, dass das nicht weiter zerstört wird. Das ist klassisch konservativ. Ich denke auch, dass es Einflüsse religiöser Kultur gibt, die sehr wichtig sein können. Ein sehr unverdächtiger Kandidat für, ob er links oder konservativ ist, ist zum Beispiel jemand wie der Träger des Friedenspreises Deutschen Buchhandels, Navid Kermani. Das ist ein tief religiöser Mensch. Und das trägt er in sein Schreiben, in seine Literatur, in seine öffentlichen Auftritte ein. Natürlich würden sie ihn als progressiv bezeichnet, da er sich immer wieder gegen die Diktatur stellt, ja, immer wieder gegen den Monokulturalismus der Rechten, das ist klar, aber seine Inspiration bezieht er im Wesentlichen aus religiösen Quellen und das haben in der deutschen Nachkriegskunst und Literatur sehr viele getan.
Wenn wir mal das ganze Europa versuchen in den Blick zu nehmen, dann ist es ja tatsächlich eine neue Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre, dass Gegner der Demokratie nicht mehr kulturelle Positionen nur kritisieren, sondern versuchen, sie selbst zu besetzen.
Ja.
Da gibt es so Leitthemen wie Metapolitik. Wir müssen zum Beispiel die Gedenkkultur ganz neu framen, ganz neu definieren. Von der Leitkultur ist immer wieder die Rede, auch in demokratischen Parteien. Was ist das für eine neue Entwicklung? Welche Idee steckt dahinter?
Viktor Orban hat, glaube ich, im Jahr 2017 eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, vor 20 Jahren haben wir geglaubt, Europa ist unsere Zukunft. Nun glauben wir, wir sind die Zukunft Europas. Das bezeichnet genau den Wandel, den Sie gerade besprochen haben. Die verteidigen nicht nur gewissermaßen bestimmte konservative, nationalkonservative, religiös-konservative Positionen gegen das, was sie progressive Linke und sonstige Ideologien nennen, sondern sie wollen eine Dominanz selber erreichen. Sie wollen Europa anders bauen. Sie wollen weg von dieser Gedanken, von diesem postnationalen und transnationalen Gedanken eines vereinten Europa. Sie wollen zurück zu einer sehr regressiven und sehr reaktionären Vorstellung von Nation und Nationalstaat. Die Identitären sind diejenigen, die außerhalb des Verfassungsbogens stehen. Das sind reaktionäre Kräfte, die wollen im Grunde genommen zurück vor 1789. Und jetzt kommt die Frage, warum sind die so versessen darauf, die Vergangenheit umzuschreiben. Naja, klar, 1945 war die extreme Rechte vollständig in Deutschland, in Italien durch die Politik der Faschisten und im Rest Europas durch die Kollaboration vollständig diskreditiert. Sie konnte sich nicht mehr sehen lassen. Und von Orban bis Le Pen und zu entsprechenden identitären Kräften in Mitteleuropa, was dort versucht wird, ist exakt diese, wie hat es ein Politiker ausgedrückt, diese Fußnote der Geschichte oder dieser Vogelschiss, der da Deutschland belastet hat, den vergessen zu machen. Um das, was Armin Mohler und andere mal die konservative Revolution genannt haben, woran die identitäre Rechte anknüpft, wieder hoffähig zu machen und die moderate Rechte, was Mohler den Gärtnerkonservatismus genannt hat, beiseite zu schieben und dann die Macht zu ergreifen. Und das ist das, was wir erleben, was wir in Italien erleben, was wir in Ungarn erleben. Das kann in Frankreich bevorstehen, dass dann die extreme Rechte in die Fußstapfen der gemäßigten Rechten, die im Verfassungsbogen war, hineintritt. Und dann wird es schwierig für die Kultur.
Wir sprechen über die Frage, welche Positionen und welche Chancen eigentlich Kultur im europäischen Kontext heute noch hat. Haben Sie, Herr Leggevi, als Intellektueller wie als Wissenschaftler eigentlich für solche Debatten noch AnsprechpartnerInnen in der Politik? Ich denke an Menschen wie Peter Glotz, an Wolfgang Schäuble, der regelmäßig in der Oper war. In Frankreich gab es mal einen Dichter, der Kulturminister war, André Malraux. Wo sind die Intellektuellen in der Politik geblieben? Oder tue ich denen jetzt pauschal Unrecht, die sich da noch engagieren?
Wahrscheinlich tut man einigen Unrecht, die im Moment sich sehr stark interessieren für all diese Dinge, aber damit sozusagen, ich sag's jetzt mal so, nicht angeben. Und möglicherweise überschätzt man auch die Intellektuellen, die früher mal in die Politik gegangen waren. Ich kann Ihnen für jeden Peter Glotz einen Dieter Lattmann nennen, der Schriftsteller war und in der Politik vollständig gescheitert ist. Ich denke, es ist manchmal ganz gut, wenn wir die Dinge auseinanderhalten. Also Intellektuelle sind Intellektuelle. Und manchmal ist es ganz verhängnisvoll, wenn sie sich in die Politik einmischen. Ich rede über einen totalitären Strang intellektuellen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert. Da wäre es besser gewesen, die Dichter hätten sich rausgehalten und sich nicht den Regimen angedient oder sogar, wie ein gewisser Herr Heidegger, sie zu leiten, anzuführen.
Das ist schon klar.
Klar, ja.
Aber auf der anderen Seite setzt die Politik natürlich auch für die Kultur im demokratischen Gemeinwesen die Rahmenbedingungen. Das heißt, es wird auch da auf kommunaler und auf Landesebene vor allen Dingen über Zuschüsse, über die Frage, ob Theater weiterhin sehr stark subventioniert werden soll, ob Museen weiterhin Zuschüsse bekommen, entschieden. Und da soll es doch wahrscheinlich nicht damit getan sein, dass man alle 2 Jahre Kulturhauptstädte in Europa definiert und dafür Geld und ganz viele tolle Künstlerinnen und Künstler hinschickt. Und dann war es das mal wieder in Sachen europäische Kultur. Also die Politik muss doch eigentlich auch weiterhin gewonnen werden für das Thema.
Absolut. Ich erlebe sie vielleicht günstiger als Sie jetzt. Also ich erlebe eigentlich schon Resonanz. Also da wir jetzt mal von der Kulturhauptstadt reden und ich damals am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen ja gewissermaßen am Rande mitbeteiligt war, kann ich nur sagen, da war die Politik, das ist die lokale Politik, das ist die Landespolitik, das war auch die Bundespolitik, ausgesprochen offen gewesen für die Dinge, die da als Kulturhauptstadt initiiert und inszeniert wurden. Und das hat diese Region sehr weit gebracht. Das heißt, hier war das Engagement für eine europäische Kulturhauptstadt. Und das gilt nicht nur für Essen und Co., sondern das gilt für viele europäische Kulturhauptstädte, die ich mir seitdem angeschaut habe, da sind wirklich starke Impulse gesetzt worden. Also ich empfinde die westlichen liberalen Demokratien als sehr offen für diese Art von Kulturförderung. Sie ist ja bei uns sehr stark verstaatlicht, bürokratisiert. Das heißt, da werden öffentliche Mittel ausgeschüttet. In den Vereinigten Staaten ist es ganz anders. Da werden im Grunde genommen die kulturellen Ereignisse und die Ausstellungen und so weiter, die werden gewissermaßen privat finanziert. Da kann man sich darüber unterhalten, ob das besser ist. Also ich habe eigentlich noch bisher ein sehr positives Bild. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge vor Folgendem, dass es nicht nur unter konservativen Politikern eine gewisse Neigung gibt, sich dem populistischen Diskurs gegen die Kunst, also Populismus in dem Sinne, das sind kulturelle Eliten, die gar nicht verdienen würden, so viel Ressourcen zu bekommen, da wir ja bekanntlich andere Sorgen haben, dass da diesem populistischen Diskurs nachgegeben wird und gesagt wird, also Kultur ist doch in der Regel immer eine freiwillige Leistung. Und wenn wir jetzt Haushaltssperren haben und wenn wir jetzt Schuldenbremsen beachten müssen, ja, wo fangen wir denn da an? Ach so, ja, die Kultur, das sind ja freiwillige Leistungen, die Renten und so weiter können Sie ja in dem Sinne nicht aussetzen. Also, und das ist vielmehr die Sorge. Und da fehlt bei vielen politischen Eliten die Einsicht in die Bedeutung der Kultur. Das heißt, das wird gewissermaßen als ein Spielfeld, ja, für Leute, die eben irgendwie lustig drauf sind, sozusagen akzeptiert. Aber wenn wir jetzt dann knappe Kassen haben, dann können die mal aufhören zu spielen. Das wäre verhängnisvoll. Geht ja schon los damit, dass die meisten jungen Menschen in großen Städten und auch auf dem flachen Land überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, ihre Art von Musik überhaupt noch zu präsentieren, weil es keine Hallen gibt, weil die nicht zur Verfügung gestellt wird. Und gerade im Blick auf junge Menschen würde ich sagen, ist Kulturförderung heute nicht ein Sparposten, sondern wichtiger denn je. Man muss nochmal sagen, wozu ist die Kultur da? Die Kultur ist erstmal für gar nichts da, sondern ein Selbstzweck. Darauf möchte ich bestehen. Also ich muss nicht jede Kunst politisch machen und im Moment geht es mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven, dass jede Kunst in einen politischen Diskurs einmündet und dann eben die immer selben Stichworte von Gender, von LGBTQ+ oder Antirassismus aufbringen muss, so wichtig diese Anliegen sind. Es gibt eine Kunst, die ist reiner Selbstzweck. Und dann gibt es aber sozusagen die Funktion von Kunst jenseits einer politischen Zielsetzung, jenseits einer bestimmten politischen Beauftragung, nämlich die Kreativität und damit auch die Innovationsbereitschaft einer Gesellschaft am Laufen zu halten. In der Kunst wird sehr vieles vorgedacht, was dann in anderen Systembereichen der Gesellschaft weitergeführt wird. Ich kann das einfach sagen, weil in dem, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich im Kampf gegen gefährlichen Klimawandel und das Artensterben, die Kunst eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Erstens auf das Problem hinzuweisen, zweitens gewissermaßen spielerisch Lösungen auszudenken und gewissermaßen unseren Horizont zu erweitern. Dafür ist Kultur gut.
Sie haben hingewiesen auf eine mögliche Gefahr, dass das Freiwillige der Kultur in unserem föderalen Staat überbetont wird und vielleicht auch zu Konsequenzen führt. Heißt das Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz?
Ich bin kein Verfassungsrechtler, aber ich denke, das wäre schön und wichtig, wenn damit eine effektive Politik verbunden ist. Wir haben vieles ins Grundgesetz hineingeschrieben, was wir dann sozusagen im politischen Alltag nicht befolgen. Das heißt, ist es eine reine Showveranstaltung, dass ich das ins Grundgesetz hineintue, wo dann wenig daraus folgt? Oder ist es dann tatsächlich eine Selbstverpflichtung unserer Gesellschaft, der dann die Bevölkerung zustimmt und zu der sich die Politik dann nicht nur rhetorisch bekennt, sondern das dann auch ausführt, dann wäre das eine gute Sache. Und das wäre vielleicht ein gutes Signal im Moment, da von rechts eben ein schlimmer Kulturkampf geführt wird.
Haben wir eigentlich in der vergangenen halben Stunde vor allem über die Metropolen in Europa und über die Kultur dort gesprochen oder zum Beispiel auch über Wanne-Eickel, wo Sie geboren sind? Ist da eine andere Kultur als in Köln, in Berlin, in Warschau, in Paris?
Nun kenne ich mich gar nicht mehr so gut aus in Wanne-Eickel, muss ich zugeben. Das heißt, wie jetzt da die Kulturprogramme sind. Ich bin aber immer wieder, man wird häufig eingeladen zu kulturellen Events. Ich werde nicht nur in eine Universität eingeladen, sondern auch mal zu sogenannten Kulturveranstaltungen. Und da bin ich immer sehr, sehr erstaunt, wie breit gefächert das kulturelle Angebot ist. Ich sage Ihnen, ich bin in der Nähe von Schwäbisch Gmünd in eine sogenannte Kulturscheune eingeladen worden. Das ist wirklich mitten auf dem Land. Dort kommen Leute zusammen, die unglaublich engagiert diskutieren. Da wird dann in meinem Fall über Politik diskutiert. Die haben aber auch Jazzmusik im Programm. Die haben andere kulturelle Veranstaltungen im Programm. Die kümmern sich um Malerei und so weiter. Also da könnte ich jetzt mehrere Beispiele nennen. Das sind wirklich Belege dafür, dass gerade in der Bundesrepublik Deutschland Kultur unglaublich breit gestreut ist. Das ändert nichts daran, dass es ein kulturelles Hinterland gibt, das sich häufig wie eine kulturelle Wüste anfühlt und auch dann von der dort lebenden kulturell interessierten Bevölkerung als Defizit wahrgenommen wird.
Sie sind einer der wachsten Beobachter nicht nur der deutschen, sondern insgesamt auch der europäischen Gesellschaft. Sie sind Politikwissenschaftler, Sie sind kulturell nicht nur interessiert, sondern auch versiert. Was raten Sie den kulturellen Institutionen in Europa? So weitermachen wie bisher, andere Schwerpunkte setzen, defensiver werden, aggressiver gegen die Bedrohungen, die vielleicht kommen?
Ein Kollege von Ihnen, Peter Laudenbach, der Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, hat ein Buch geschrieben, das heißt Volkstheater. Und in diesem Buch hat er notiert, wo die Angriffe von rechts gegen die kulturellen Institutionen, Theater vor allen Dingen, stattfinden. Und ich habe dann mir überlegt, als wir das diskutiert haben in München, was ist eigentlich mit dem Titel Volkstheater? Kann man den nicht rumdrehen? Kann man nicht ein Theater machen, was wirklich für das Volk ist? Und da denke ich dann weniger an Blasmusik als an Bert Brecht oder Marie-Louise Fleißer, oder das könnte man jetzt viele nennen. Ich habe über den Titel nachgedacht. Es gibt jetzt sehr viele Veranstaltungen, die sich sozusagen explizit gegen rechts wenden. Also ich erinnere an die Aufführung der Korrektivrecherche im Berliner Ensemble. Das war nicht schlecht gemacht. Das vereinnahmt gewissermaßen das Theater für eine politische Zielsetzung. Da stehe ich 100% dahinter. Das war gut, dass das bekannt geworden ist und auch in dieser Weise dann nochmal wieder aufgeführt worden ist. Aber man braucht wahrscheinlich eine Kultur, das betrifft jetzt nicht nur das Theater, sondern die Musik, die Kunst insgesamt, die nicht im ausdrücklichen Sinne antifaschistisch und politisch ausgerichtet ist, sondern die tatsächlich ein Theater macht, was die breite Menge interessiert, die eben nicht rechts ist, die eben nicht damit machen will. Also deswegen komme ich auf den Ausdruck Volkstheater. Wie sieht das Volkstheater von heute aus? Ist es das, was die Bühnen spielen? Ist das Angebot der Bühnen, um jetzt mal beim Theater zu bleiben, das, was einen nicht nur gewissermaßen dann gegen die Rechtsruck immunisiert, weil man jetzt darauf hingewiesen wird, weil man schlimme Zitate vorgelesen bekommt? Oder ist es ein Theater, was einen zutiefst ergreift? Ich war in dem sogenannten Anthropolis-Marathon an dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Die Autoren dieses Marathons sind 2500 Jahre tot. Sophokles, Euripides, Aischylos. Und dieses Theater ist in einer sehr bestimmten Weise so aktuell und so ergreifend. Und dann ist man auch gegen einen Rechtsruck gefeit, wenn man das gesehen hat. Weil man kennt den Spruch von Sophokles, vieles ist gewaltig, aber nichts ist gewaltiger als der Mensch. Das kriegt man dort vorgeführt. Und dann daraus keine Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen, dürfte ausgesprochen schwierig sein. Weil da kommt der Krieg vor, da kommt die Gewalt vor, da kommt die Unterdrückung vor, da kommt aber eben auch das vor, was Europa in den letzten 2500 Jahren kulturell geleistet hat, was wir hervorgebracht haben. Und ich denke, wenn man so eine Facette kulturell erlebt, und das gilt für die Musik und das gilt für die Malerei, das gilt für die Dichtung, dann ist man per se auch immuner gegen populistische oder rechtsradikale Anwandlungen.
Sagt der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi über Kultur und den europäischen Geist. Danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Bleiben Sie dran, hier geht's weiter mit Kultur. Im Studio bis hierher war Stefan Koldehoff.